Letzten Endes ist es aber eigentlich die einfachste Frage der Welt: Lässt man Leute ertrinken oder nicht?
Erster 2023, FAZ. Mindestens 17 Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer. 12.04.2023, ZDF. Seit Januar 441 Tote im Mittelmeer. 15.06.2023, Tagesschau. Viele Tote bei Untergang von Flüchtlingsboot. Dass Flüchtlinge im Mittelmeer sterben, ist kein Geheimnis und ein Fakt. Hi, ich bin Matti und ich spreche heute mit Oliver Kulikowski von Sea-Watch. Vielleicht stellst du dich eben kurz vor und erklärst mal, was Sea-Watch überhaupt ist.
Ja, gerne. Danke für die Einladung erstmal. Mein Name ist Oliver Kulikowski. Ich bin einer der Sprecher von Sea-Watch und wir sind eine Initiative der zivilen Seenotrettung. Das heißt, wir sind im Einsatz im zentralen Mittelmeer und genau übernehmen da eine Aufgabe, die eigentlich eine staatliche sein sollte, nämlich Menschen aus dem Mittelmeer zu retten, vor dem Ertrinken zu retten. Und das machen wir mit zwei Schiffen, die wir im Einsatz haben. Und wir haben auch noch zwei Flugzeuge. Die sind dafür da, aus der Luft das Ganze zu überwachen. Das heißt, die finden Boote in Seenot, die dokumentieren aber auch Menschenrechtsverletzungen dort.
Wie viele seid ihr denn da bei Sea-Watch? Kann man das sagen?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil wir sind ja eine Initiative, die wirklich aus der Zivilgesellschaft kommt, die sehr klein angefangen hat, 2018, Entschuldigung. Und die genau, sehr darauf baut, dass Menschen ehrenamtlich und aktivistisch tätig sind. Das heißt, wir haben einen Teil der Menschen, die sind bei uns angestellt, und wir haben einen wahnsinnig großen Pool an Menschen, die uns so unterstützen mit ihrer Zeit. Das heißt zum Beispiel, die Crews auf unseren Schiffen sind in weiten Teilen noch ehrenamtlich und aktivistisch unterwegs und natürlich alle anderen, die uns auf Konzerten, auf Events und sonst so unterstützen. Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich schätze mal, dieser Kreis an Aktivistinnen müssten so 500 Leute sein.
Jetzt sind wir auf dem Mittelmeer. Wie kann es sein, dass immer noch da Menschen sterben? Das ist ein bekanntes Problem seit Jahren. Wie kann das sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann nur sein, weil es politisch gewollt ist, weil eine andere Erklärung gibt es dafür eigentlich nicht. Also was wir da im Mittelmeer sehen, ne, da gibt es immer so verschiedene Begriffe, Flüchtlingskrise, Migrationskrise, aber eigentlich ist es eine Krise der Menschenrechte, weil man darf ja nicht vergessen, die Leute, die da fliehen, die haben Rechte, genau wie wir auch. Die werden aber einfach ignoriert. Und wir sehen das jetzt ja, ne, das dauert wahnsinnig lange an. Und damals, als wir angefangen haben, haben wir gedacht, na ja, das ist jetzt so ein bisschen Notnagel, was wir da machen. Das ist ja auch klar, ne? Wir sind eine kleine Initiative, so wie andere auch. Wir können nicht eine Aufgabe in der Form wahrnehmen, wie das Staaten tun könnten. Und das Problem ist einfach, die Staaten wollen das nicht, weil sonst würden sie es machen. Also wenn wir den politischen Willen hätten, da was zu verändern, dann müsste im nächsten Monat niemand mehr im Mittelmeer ertrinken. Aber da sind wir leider nicht. Und was wir halt stattdessen erleben, ist, dass sich Europa immer mehr abschottet. Dass natürlich unsere Arbeit kriminalisiert werden, dass uns Steine in den Weg gelegt werden, dass Schiffe blockiert werden, aber eben auch, dass natürlich vor allem Menschen auf der Flucht immer mehr entrechtet werden und natürlich auch kriminalisiert werden und ja auch in einer ganz anderen Form offensichtlich darunter leiden als wir jetzt.
Was ist denn da eigentlich die Rolle der EU? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da gibt es auch gerade einen ganz aktuellen neuen Gesetzesentwurf. Was ist denn da so der Punkt bei der EU?
Naja, die Schwierigkeit an der EU ist eben erstmal, das ist ja ein relativ großer Apparat. Und ein Klassiker in unserer Arbeit ist zum Beispiel, dass wir natürlich die EU adressieren. Die EU ist der relevante Akteur hier, ne? Das sind die europäischen Außengrenzen, das sind alles europäische Mitgliedstaaten, aber in der Regel ist in der EU immer niemand zuständig. Weil dann sagt die EU, naja, das sind hier die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sagen, naja, das ist eben die EU. Also sagen, das wird auch schon gerne genutzt, um sozusagen Verantwortung erstmal wegzuschieben. Aber rechtlich gesehen ist es natürlich eindeutig, die EU hat die Verantwortung für ihre Außengrenzen. Individuelle Staaten haben natürlich trotzdem auch verschiedene Pflichten, denen sie leider auch nicht nachkommen. Ne? Zum Beispiel die Pflicht zur Rettung, die Pflicht zur Koordination in ihrer Such- und Rettungszone. Da gibt es natürlich auch einige Bereiche, die relativ im Argen liegen. Aber wohin die Reise mit der EU geht, sehen wir natürlich an diesem Beschluss, den du gerade angesprochen hast, zum gemeinsamen europäischen Asylsystem, wo unter anderem Grenzverfahren eingeführt werden sollen. Das heißt, letzten Endes, Menschen müssen dann ihren Asylantrag an der Grenze stellen. Das bedeutet, dass da nahezu kein faires Asylverfahren durchführbar ist, einfach weil die Klagemöglichkeiten eingeschränkt sind, weil die rechtliche Unterstützung nicht gegeben sein wird. Und der andere Punkt ist natürlich, dass die Menschen dann für die Dauer dieses Asylverfahrens dort in Haft kommen. Und das heißt sozusagen Lager, die wir eben kennen, wie auf den griechischen Inseln, die werden dann zur Regel. Und da gibt es eben heute schon in diesen Lagern, die es ja heute auch schon gibt, das muss man ja auch nicht verhehlen, kaum Zugang für beispielsweise Menschenrechtsbeobachtung. Und das heißt für uns, das ist relativ klar, ist ein massiver Rückschritt und massiver Angriff auf das Asylrecht. Und dazu kommt beispielsweise, dass die EU eben dann auch plant, die Kriterien für sogenannte sichere Drittstaaten aufzuweichen. Und sichere Drittstaaten sind dann eben das, wenn Menschen Asyl beantragen, der Asylantrag wird abgelehnt, dass sie dann eben in diese Staaten abgeschoben werden können, auch wenn das Staaten sind, wo sie überhaupt nicht herkommen. Und da gibt es, sagen, zum Beispiel in Großbritannien gerade, da werden Menschen nach Ruanda ausgeflogen, die haben im Leben noch nichts mit Ruanda zu tun gehabt. Und das ist so ein bisschen die Richtung, in die das geht. Und die Gefahr dabei ist natürlich, dass diese sicheren Drittstaaten immer mehr aufgeweicht werden, weil es gibt logischerweise nicht sonderlich viele Staaten, in denen die Leute sicher sind, wenn sie denn aus diesen Staaten fliehen.
Jetzt bin ich auf der Recherche auf Frontex gestoßen. Was ist das denn eigentlich?
Naja, also Frontex ist die Europäische Grenzschutzagentur. Das ist auch das, was Frontex macht. Also Frontex schützt Grenzen, Frontex schützt keine Menschen. Das ist Fakt. Frontex ist sozusagen dafür zuständig. Ja, also im Grunde genommen ist Frontex sowas wie der Türsteher der EU, kann man so ein bisschen zusammenfassen. Und die Kritik an Frontex, die ist vielleicht bekannt, sagen Frontex war in sehr vielen Fällen an Menschenrechtsverletzungen an der Grenze beteiligt. Wir erleben das in unserer Arbeit auch. Frontex ist sehr präsent im Mittelmeer, aber beispielsweise nicht mit Schiffen. Also Frontex beobachtet alles aus der Luft. Das heißt zum Beispiel mit Flugzeugen, mit Drohnen und koordiniert im Zweifelsfall dann auch Einsätze im Mittelmeer. Was aber da der Fall ist, ist, dass Frontex in der Regel natürlich nicht zum Beispiel zivilen Rettungsschiffen wie uns Bescheid gibt, sondern dann der sogenannten libyschen Küstenwache. Das ist eine Küstenwache, die Europa finanziert und ausbildet in Libyen. Das sind vor allem ehemalige Milizen. Das sind zum Teil nachweisbar Leute, die selber in Menschenhandel verwickelt sind. Und letzten Endes koordiniert Frontex damit völkerrechtswidrige Pullbacks nach Libyen. Und das ist sozusagen das, wo wir Frontex vor allem in unserem Bereich wahrnehmen. Aber die Liste an Schäbigkeiten von Frontex an den EU-Außengrenzen ist auf jeden Fall sehr lang.
Was ist denn in dem ganzen Konzept die richtige Lage? Warum kümmert sich da keiner?
Es ist natürlich so, also wir versuchen das auch auf vielen Wegen rechtlich dagegen vorzugehen. Das ist aber natürlich sehr schwierig. In vielen Fällen ist es so, wo kein Kläger, keine Klage. Das heißt sozusagen Menschen, die dann beispielsweise zurückgeschleppt werden nach Libyen und dort in irgendwelchen Lagern verschwinden, haben nicht die Möglichkeit zu klagen. Und der andere Punkt ist natürlich, dass zum einen die Klagemittel begrenzt sind, zum anderen aber auch die Konsequenzen. Also wir sind zum Beispiel in mehreren Fällen auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Der hat aber auch nicht sonderlich hohe Durchsetzungskraft, muss man letzten Endes sagen. Und der andere Punkt ist, dass wir uns leider sehr zu Expertin für alle möglichen Rechtsfragen entwickelt haben in den letzten Jahren. Das sind aber auch sehr oft Verfahren, die sind wahnsinnig ressourcenverschwendend letzten Endes. Die brauchen wahnsinnig viel Zeit, die brauchen viele Arbeitsstunden und die werden natürlich auch in vielen Fällen künstlich in die Länge gezogen. Und das heißt, am Ende steht man da mit in den meisten Fällen, bei uns zumindest ist es so, wir kriegen nach einem sehr langen Zeitraum Recht. Insbesondere wenn es beispielsweise um die Festsetzung unserer Schiffe geht. Aber dann stehen wir da eben Monate später und haben Recht bekommen. Das hat uns natürlich in der konkreten Situation erstmal nicht geholfen. Aber wie gesagt, das ist definitiv ein Mittel, das wir nutzen. Und ja, auch im rechtlichen Bereich stirbt die Hoffnung zuletzt.
Was müsste sich denn jetzt aus eurer Sicht akut ändern, damit sich sowas wie fast täglich im Mittelmeer passiert, nicht wiederholt auf Dauer?
Also der einfachste Punkt, der schon mal akut was ändern würde, wäre, wenn sich europäische Staaten an Recht und Gesetz halten würden. Und das ist natürlich ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass uns sozusagen in allen möglichen Schmierkampagnen und Kriminalisierungsversuchen Unrechtmäßigkeit vorgeworfen wird, wir aber letzten Endes die Letzten sind, die da in dem Bereich noch nach Recht und Gesetz arbeiten. Das wäre der erste Schritt und das bedeutet natürlich auch Menschenrechte einzuhalten, das Seerecht einzuhalten, der Pflicht zur Rettung nachzukommen. Das wäre Punkt eins. Der andere Punkt ist, dass wir halt im Mittelmeer seit Jahren sehen, es gibt keine staatliche europäische Rettungsoperation. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum wir dort sind. Wir machen das ja nicht irgendwie aus Spaß, sondern wir machen das, weil Staaten eben dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Das heißt, das muss es geben. Es muss eine staatliche EU-Rettungsoperation geben, die dieser Verpflichtung nachkommt. Und der letzte Punkt, das ist natürlich eher was, was ja, ein dickes Brett ist, aber das heißt, es muss letzten Endes sichere und legale Einreise- und Fluchtwege geben für Menschen, damit die sich eben gar nicht erst über das Mittelmeer auf den Weg machen müssen und dort ihr Leben riskieren.
Das sind jetzt eure Forderungen, aber wie wahrscheinlich sind die denn?
Wahrscheinlich in der jetzigen Situation vielleicht nicht, gerechtfertigt trotzdem. Und ich glaube, also sagen wir hören das oft, ne? Das sind dann irgendwie Utopien, ne? Wir sind da so weit von entfernt, aber letzten Endes, wenn wir uns anschauen, alle Rechte, die wir haben, die wir auch zumindest in Europa als selbstverständlich wahrnehmen, das waren alles mal irgendwelche Träume und Spinnereien. Und letzten Endes kommt es eben darauf an, dass sich Menschen dafür einsetzen, dass das passiert. Und das ist völlig klar. Die Politik wird da nicht alleine drauf kommen. Die wissen ja, was zu tun wäre, um die Situation zu ändern. Die machen es aber nicht. Und das liegt natürlich auch daran, wie viel politischer Druck ist da. Und der muss natürlich dann aus der Gesellschaft kommen, der muss aus Parteien kommen, der muss aber auch letzten Endes von jedem und jeder Einzelnen kommen. Ich glaube, was total wichtig ist, grundsätzlich, und das ist aber gar nicht so einfach, das ist, sich nicht abstumpfen zu lassen, weil wir sind jeden Tag mit so vielen schlimmen Nachrichten konfrontiert. Das ist das Elend, das von allen Seiten auf einen einbricht. Und ich glaube, das ist oft überfordert. Und es ist auch eine, ja, nachvollziehbare Reaktion, da erstmal sozusagen das wegzustoßen. Und ja, letzten Endes führt es aber auch dazu, dass wir alle ein bisschen abstumpfen. Du hast es in der Einleitung gesagt. Also Tote im Mittelmeer sind selten noch eine Meldung wert. Wir haben uns halt an das Sterben lassen im Mittelmeer gewöhnt. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einfach auch tatsächlich menschlich bleiben, weil letzten Endes sind das eben Menschen, die da ertrinken und nicht zahlen. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, Solidarität mit Menschen auf der Flucht, mit geflüchteten Menschen zu zeigen, auch mit Menschen, die hier angekommen sind. Und das reicht natürlich, das kann sein, man wird in irgendwelchen Initiativen aktiv, das kann aber auch einfach sein, dass man irgendwie am Küchentisch oder bei der Familienfeier einfach nicht nur stumm dasitzt, wenn der Onkel wieder irgendeine rassistische Tirade ablässt, sondern einfach dagegen hält und sagt, nee, was ist das eigentlich? So geht das nicht. Und ich glaube, es gibt auf sehr vielen Möglichkeiten, also auf sehr vielen Ebenen Möglichkeiten, aktiv zu werden. Und es ist oft anstrengend, aber ich glaube, es lohnt sich. Also wenn man genauer hinschaut, ne, dann ist alles plötzlich wahnsinnig komplex. Na, wer ist da alles involviert? Dies, das. Letzten Endes ist es aber eigentlich die einfachste Frage der Welt, lässt man Leute ertrinken oder nicht? Also, ne, das ist sozusagen, und das ist ja auch ein Mittel von Leuten, die sich genau dieser Frage nicht stellen wollen, weil dann macht man alles wahnsinnig kompliziert, dann ist wieder niemand zuständig und so. Und letzten Endes ist es das runtergebrochen.
Vielen Dank, Oliver. Auch natürlich vielen Dank an euch fürs Zuhören. Hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Schaut auf Instagram und TikTok unter Salon5- vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, danke für die Einladung.